In der Predigt heute möchte ich gerne mit dem Markus-Evangelium weitermachen. Und zwar Kapitel 6, die Verse 14 bis 29. Markus 6, 14 bis 29. Und da lese ich wieder aus der Zürcher Bibel. Und da heißt es: Auch der König Herodes hörte von ihm, also Jesus. Denn sein Name war bekannt geworden und es hieß, Johannes der Täufer sei von den Toten auferweckt worden. Darum wirkten solche Kräfte in ihm, also Jesus. Andere aber sagten, er ist Elia. Wieder andere sagten, er ist ein Prophet, wie einer der Propheten. Als Herodes das hörte, sagte er, Johannes, den ich enthaupten ließ, der ist auferweckt worden. Herodes selbst hatte Johannes nämlich gefangen nehmen und in Ketten legen lassen, wegen Herodias, der Frau seines Bruders Philippus, weil er sie geheiratet hatte. Denn Johannes hatte zu Herodes gesagt, es ist dir nicht erlaubt, deines Bruders Frau zu haben. Herodias aber trug ihm das nach und wollte ihn töten lassen, konnte es aber nicht. Denn Herodes fürchtete Johannes, weil er wusste, dass er ein gerechter und heiliger Mann war, und er ließ ihn bewachen. Und wenn er ihm zuhörte, geriet er in große Verlegenheit, und doch hörte er ihm gern zu. Doch an einem günstigen Tag, als Herodes zu seinem Geburtstag ein Gastmahl gab für seine Großen, die Befehlshaber und die einflussreichsten Leute Galiläas, trat seine Tochter, die von der Herodias, herein und tanzte. Und sie gefiel dem Herodes und den Gästen. Da sagte der König zu dem Mädchen, »Verlang von mir, was du willst, und ich werde es dir geben.« Und er schwor ihr, was immer du von mir verlangst, ich werde es dir geben bis zur Hälfte meines Reiches. Da ging sie hinaus und sagte zu ihrer Mutter, was soll ich verlangen? Die aber sagte, den Kopf Johannes des Täufers. Und sogleich eilte sie hinein zum König und erklärte, ich will, dass du mir auf der Stelle, auf einer Schale, den Kopf des Täufers Johannes gibst. Da bedauerte der König seinen Schwur vor den Gästen, doch er wollte sie nicht abweisen. Und sogleich entsandte der König einen Henker und befahl, den Kopf zu bringen, und der ging und enthauptete ihn im Gefängnis, brachte seinen Kopf auf einer Schale und gab ihn dem Mädchen. Und das Mädchen gab ihn seiner Mutter. Als die Jünger des Johannes davon hörten, kamen sie und holten seinen Leichnam und legten ihn in ein Grab. Wo waren wir stehen geblieben beim letzten Mal? Richtig, Jesus wird abgelehnt. Abgelehnt in Nazareth, das war das, was wir das letzte Mal gehört haben. Jesus wird abgelehnt in Nazareth und nun zieht er in der Umgebung umher und lehrt. Und die Jünger, haben wir erfahren, die hat Jesus ausgesandt, in 6 Paaren ziehen sie durchs Land und tun, was Jesus tun würde, zur Umkehr aufrufen, Kranke heilen, und damit sind sie alle eine Weile beschäftigt. Und Markus nutzt nun die Gelegenheit für einen Einschub, mal so einen Szenenwechsel, ein Einschub in seine Erzählung. Wie wirkt denn Jesus nun eigentlich im Land? Mal so Blickwechsel. Was sagen denn die Leute? Wie kommt Jesus denn an? Welchen Eindruck hinterlässt Jesus denn bei den Leuten? Und offensichtlich genug, um Tagesgespräch zu sein. Die Leute unterhalten sich auf dem Markt in den Häusern über Jesus. Ja, und da denke ich, gebe Gott, dass das auch so geschieht in Übach-Palenberg im September, in Düren im November, durch die Plakataktion, die stattfinden wird, dass die Leute sich fragen, was das denn? Von welchem Gott ist denn da die Rede? Sind das Christen? Geht zum Jesus? Das wäre schön. Gebe Gott, dass es so kommt. Jedenfalls damals reden die Leute über Jesus und machen sich so ihre Gedanken. Und das sogar im Palast, in der neuen Stadt Tiberias am See Genezareth. Seit 19 nach Christus sitzt da nämlich der Regent von Galiläa und auch da spricht man von Jesus. Wer ist denn dieser? Naja, es könnte der wiedergekommene Elia sein. Dann hat wohl die Endzeit begonnen. Andere sind da nicht so forsch und meinen, es sei doch nur einer der Propheten, der Alten, so wie Jesaja und Jeremia vielleicht. Aber der König Herodes hat da seine ganz eigene Theorie. Alles Quatsch, was die Leute sagen, sagt er. Ich weiß, was es mit diesem Jesus auf sich hat. Dieser ist Johannes der Täufer. Den hatte ich ja umbringen lassen. Und jetzt ist er wieder zurück aus dem Totenreich mit ungeahnten Kräften. Und wer weiß, was er vorhat. Vor allem mit mir, sagt Herodes. Sagt wer? Herodes. Also nicht der vom Kindermord in Bethlehem. Das war Herodes der Große. Der hatte den Tempel bauen lassen, daher der Beiname. Der Tempel in Jerusalem, den Herodes hat bauen lassen, zählt ja zu den 7 Weltwundern der Antike. Da hat er wirklich was geleistet. Das war 30 Jahre her. Dieser Herodes hier hat den Beinamen Antipas. Herodes Antipas. Antipas ist der Name von seinem Opa. Die Kurzform von Antipatros heißt so viel wie Stellvertreter oder auch Ebenbild des Vaters. Also ganz der Papa. Ja, das wäre auch gern. Aber eigentlich ist er nicht mal ein König, dieser Herodes Antipas, sondern nur ein Fürst eines Teils des alten Herodianischen Reichs, weil die Römer gemäß ihrem Spruch Divide et Impera, also Teile und Herrsche, das Land von Herodes geviertelt hatten. Und so ist dieser Herodes Antipas auch nur ein Viertelfürst. Ein Tetrarch mit dem Fachbegriff. Aber das Volk tut ihm den Gefallen und nennt ihn König. Bisschen schmeicheln, ne? Kostet ja nichts, hilft vielleicht hier und da. Aber leiden kann das Volk diesen Herodes überhaupt nicht. Erstens ist die ganze Herodes-Familie nicht wirklich jüdisch. Arabische Israelis, wird man heute vielleicht sagen, sind sie. Und zweitens sind sie gottlos bis zum Anschlag. Auch wenn sie dem Namen nach jüdisch sind. Und ich dachte, was Markus sich erlaubt, erlaube ich mir jetzt auch mal und mache an dieser Stelle mal einen kurzen Einschub in meiner Predigt und gebe euch mal ein paar geschichtliche Infos. Mal so einen kurzen Abriss, wo wir uns eigentlich befinden. Die Bibel berichtet ja zum Schluss im Alten Testament davon, dass die Juden im babylonischen Exil sind. Dann kommt ein Perserkönig an die Macht, der erlaubt den Juden zurückzukehren nach Jerusalem. Esra und Nehemia, sie können den Tempel ein bisschen wieder aufbauen, die Stadt einigermaßen herrichten und sie haben ein kleines Ländchen, in dem sie dann wieder Juden sein können, unter der Oberherrschaft natürlich der Perser, also so ein bisschen wie so ein persisches Bundesland, könnte man sagen. Sie dürfen in Jerusalem so machen, wie sie wollen, aber die Perser haben da die Hand drauf. Zeige ich euch mal eine Karte. Wer macht das? Wer hat den Diskjockey? Christiane, guck mal, ob da eine Karte erscheint. Ah, wunderbar. So, ich habe auch einen Laserpointer. Also ich erzähle euch mal ein bisschen was dazu. Also das ist so eine Karte von Israel so in der Zwischenzeit. Und das, was die Juden bekommen haben, so als eigenes Ländchen, das dürfte ungefähr dieses bisschen hier sein. Ne? Jerusalem und Jericho, da können sie eine gewisse Autonomie haben unter der Oberherrschaft der Perser. Das ändert sich aber, als die Perser besiegt werden von den Griechen. Jeder, der in der Schule im Geschichtsunterricht aufgepasst hat, hat wahrscheinlich schon mal gehört, 333 bei Issos Keilerei, das ist ja die große Schlacht, wo die Griechen die Perser besiegt haben, dann sind die Griechen die Machthaber, auch über Juda. Nach Alexander zerbricht das Reich, seine Nachfolger kämpfen ums Erbe, seine Feldherren streiten und einer von denen gewinnt dann auch in dem Teil, zu dem Juda gehört. Der heißt Seleukos. Und seine Familie, die Seleukiden, regieren dann in der Folgezeit dieses Reich, wozu das dann gehört, als kleine Provinz. Also immer noch dieses bisschen hier. Und die Herrscher dieser Seleukiden-Familie, die heißen eigentlich immer Antiochos. Und irgendwann gibt es einen Antiochos, der vierte seines Namens, mit dem schönen Beinamen Epiphanes. Das ist schon Programm. Epiphanes heißt der erscheinende Gott. Und das nimmt er ernst. Der stellt im Tempel zu Jerusalem sein Standbild auf und möchte nun als Gott verehrt werden im Tempel von Jerusalem. Dass das bei den frommen Juden die Seele zum Kochen bringt, kann man sich vorstellen. Da ist es endgültig zu viel und es bricht ein Aufstand aus. Ein Aufstand gegen diese Griechen. Angeführt wird dieser Aufstand von einem Mann mit dem Namen Judas Makkabäus. Habt ihr vielleicht auch schon mal gehört? Man kann darüber lesen, nicht in unseren Bibeln, weil das ist eine Spätschrift des Alten Testaments, aber in manchen Bibeln sind ja so zwischen Altem und Neuem Testament noch ein paar Bücher. Da gibt es dann auch zwei Makkabäer-Bücher, da kann man darüber lesen. Ist auch ganz interessant. Aber diesem Judas Makkabäus gelingt es tatsächlich, die Herrschaft der Seleukiden abzuschütteln und wieder einen einigermaßen unabhängigen jüdischen Staat zu schaffen. Und das ist im Kern immer noch erstmal das hier. Aber zumindest haben sie jetzt wieder eine echte Autonomie und müssen sich nicht Persern, Griechen oder sonst wem beugen. Und weil er das geschafft hat, halten viele fromme Juden den Judas Makkabäus für den Messias. Und er kann seine Macht und seine Nachfolger können die Macht tatsächlich Stück um Stück erweitern. Das sind diese andersfarbigen Bereiche hier. Ne? Erst können sie hier das gewinnen, dieses Dunkelorange, dann später das Hellorange und schließlich diese gelben Sachen, bis schließlich das hier tatsächlich wieder Israel ist als relativ unabhängiger Staat. Und das ist ja fast schon wieder das Reich Davids. Ne? In der Zwischenzeit sind natürlich in diesem Land aber auch andere angekommen. Bis heute ziehen ja Nomaden durchs Land, auch durch Israel. Manche werden sesshaft. Die Juden haben dann ja irgendwann auch diesen Bereich hier erobert. Der heißt Idumea. Die Leute, die da jetzt leben, manche sagen, die haben mit den Edomitern vielleicht zu tun. Ist ja namensähnlich. Verwandt sind sie mit den Nabatäern, die hier unten sind. Das sind die mit der Felsenstadt Petra. Habt ihr vielleicht auch schon mal irgendwo gesehen in der Doku? Das sind, ja, wir würden heute sagen Araber, ne? Idumäer, Nabatäer. Die Idumäer werden von den Juden erobert und sie unterwerfen sich auch der jüdischen Herrschaft und sie konvertieren auch offiziell zum Judentum. Aber das kennen wir aus unserer Geschichte ja auch. Ne? Der Fürst bestimmt die Religion der Untertanen. Wenn er katholisch ist, sind alle katholisch. Ändert er seine Meinung und wird evangelisch, müssen alle evangelisch werden. Das Volk macht's mit. Hauptsache man hat seine Ruhe. So ähnlich müssen wir uns das da auch vorstellen. Und in diesem Idumea, da lebt nun der Vater von Herodes dem Großen, eben dieser Antipas, also der Opa von dem, ne? Ein Staatsbeamter der Hasmonäer. Also der Nachfolger von Judas Makkabäus, die da regieren. Und er ist da ein Staatsbeamter. Und dann passiert es, dass die Perser kurzfristig dieses Land wieder erobern. Also Israel wieder erobern. Und dann fliehen die Herrschenden, wenn sie nicht ermordet werden. Und dieser Antipas und seine Söhne und der Herodes auch fliehen nach Rom. Und mit den Römern kommt Herodes, also der Große, gut aus. Und mit Hilfe der Römer erobert er Israel zurück, Jerusalem zurück. Und die Römer machen dann in Jerusalem den Herodes zum König von ihren Gnaden. Ja, das ist der mit dem Kindermord von Bethlehem zur Geburt Jesu. Er ist König in Israel, aber von Gnaden der Römer. So kommt er an die Macht. Aber der lebt natürlich auch nicht ewig und irgendwann stirbt er. Jetzt brauche ich die nächste Karte. Einmal weiter. Christiane, kannst du einmal weiter drücken? Und dann, ne, wir teile und herrsche. Die Römer haben ja auch Interesse. Eigentlich wollen sie das bei Gelegenheit ganz übernehmen. Das ist römische Politik. Und dann fangen sie schon mal damit an, dass sie das Erbe von Herodes dem Großen verbringen. Und jetzt sind wir in der Zeit, von der Markus erzählt. So sieht die politische Landkarte aus zur Zeit von Jesus. Und da haben wir hier oben das Römische Reich. Das hier ist schon römische Provinz. Syrien, Phönizien, Syrien. Das hier ist so ein Viertelfürstentum. Da regiert der Philippus. Das ist der, wo der Antipas die Frau ausgespannt hat, die Herodias. Das hier ist die Dekapolis, hier ist Gerasa. Wir erinnern uns, ne? Jesus ist hier zu Hause, das ist der See Genezareth. Jesus fährt ja mit dem Schiffchen hier rüber. Ne? Der Besessene mit den Schweinen, ihr erinnert euch, im Gebiet von Gerasa, Dekapolis, das ist hier. Das hier ist Galiläa. Ich habe mal überlegt, wie groß ist das eigentlich? Das sind 3.500 Quadratkilometer, mehr oder weniger. Das ist ungefähr die Fläche, wenn man jetzt mal Nordrhein-Westfalen, linksrheinisch, von der rheinland-pfälzischen Landesgrenze bis ungefähr Viersen und Köln-Aachen. Also zwischen Köln und Aachen, Blankenheim und Viersen. Das ist ungefähr die Fläche von Galiläa. Nicht sehr groß. Das ist hier und das hier unten gehört auch noch dem Herodes Antipas. Die zwei, Philippus und Antipas, sind Söhne von Herodes dem Großen. Hier im Kernland, Samaria, Judäa, Idumea, da regiert ein Agrippa. Das ist ein Enkel von Herodes dem Großen. Und was ich auch interessant finde, hier das grüne bisschen, das ist ein Fürstentum, da herrscht die Schwester von Herodes dem Großen, mit Namen Salome. Und die Tochter der Herodias, die bei dem Herodes tanzt, das sagt uns der jüdische Geschichtsschreiber Josephus, die heißt wohl auch Salome. Ja, und hier ist also Galiläa, hier ist die Hauptstadt Sepphoris, später wird hier Tiberias gebaut, ungefähr da. Hier ist Kapernaum, hier ist Nazareth, nee, da ist Nazareth. Also das war so als Eindruck für euch, so ein bisschen die Politik und die Geografie. Tiberias ist da noch nicht eingezeichnet, wird ja erst später gebaut. Kannst die Karte, glaube ich, wegnehmen. Dankeschön. Ja, das war mein Einschub. Also Residenz am See Tiberias, Tiberias am See Genezareth. Interessant auch, dass der Herodes Antipas diese Stadt gebaut hat auf einem Friedhof. Das heißt, Juden setzen keinen Fuß in diese Stadt. Ne? Man baut keine Stadt auf einen Friedhof. Für Juden unmöglich. Aber da sieht man wieder, wie Herodes Antipas, dem das völlig egal ist, was immerhin seine Leute denken und was Gott vielleicht will, was er in seinem Gesetz gesagt hat. Und die Familienverhältnisse in der Herodes-Familie. Also erstens haben die alle so viele die gleichen Namen. Man blickt kaum durch. Und auch die Verwandtschaftsverhältnisse, man blickt kaum durch. Also es ist wirklich Sodom und Gomorra bei denen. Inzest und Ehebruch am laufenden Band. Das ist so ähnlich wie bei der Familie Targaryen. Kennt ihr jemand? Fantasy-Fans kennen das. Das ist die Familie der Drachenlords bei Game of Thrones. Ne? Ja. Da ist das auch so. Furchtbar. Vielleicht hat der Autor sich bei der Herodes-Familie inspirieren lassen. Ja. Gottes Gebot sagt jedenfalls strikt was anderes. Und also geht Johannes mal hin zu dem Antipas und erklärt ihm das. Immerhin herrscht er ja auch über jüdische Menschen und jüdisches Land. Da könnte er sich mal ein bisschen zusammenreißen. Vielleicht wird es ihm ja auch helfen, wenn er sich den Gott Abrahams zum Freund macht und nicht zum Feind. Und die Wirkung ist gemischt. Eigentlich auch ganz interessant. Herodes scheint ja nicht ganz abgeneigt zu sein, darüber nachzudenken. Ne? Es gefällt ihm nicht, was er hört, ja? aber er will doch immer wieder hören. Irgendwie bewegt das was in ihm. Und da denke ich, liebe Schwestern und Brüder, sollten wir uns auch von ermutigen lassen. Auch wenn Leute nicht so gleich zustimmen und sagen, wunderbar, Jesus, glaube ich dir sofort. Manche sind auch so ein bisschen, dass sie sagen, ich weiß nicht, aber vielleicht kann man bei nächster Gelegenheit noch mal was erzählen. So ganz ablehnend sind sie vielleicht nicht. Und da sollten wir mutig sein und auch das Gespräch nicht abbrechen. Ganz anders Herodias, ne? Herodias wird auf ihre Sünde hingewiesen und ihre Reaktion ist, sie ist von königlichem Geblüt, gleich mehrfach. Und dann kommt da dieser hergelaufene Penner mit seinem religiösen Tick und wagt es ihr, der Königin, zu sagen, sie hätte Sünde getan? Das ist ja wohl ein Ding, ne? Nur Hass und Rachsucht. In ihrer Eitelkeit tief verletzt schlägt sie um sich. Wenn sie nur könnte, würde sie ihn sofort in den Hals umdrehen. Kann sie aber nicht. Kann sie nicht, weil Herodes den Johannes ja in so eine Art Schutzhaft genommen hat. Er setzt ihn ins Gefängnis, um ihn zu schützen. Und das Gefängnis dürfen wir uns jetzt auch nicht so streng vorstellen. Habe ich schon öfter mal gesagt, das ist in der Antike, auch bei Paulus nachher, mehr so eine Art Hausarrest mit Bewachung. Man darf das Haus nicht verlassen, da steht eine Wache vor der Tür, aber ansonsten ist das erträglich. Johannes kann Besuch empfangen und dem geht es wahrscheinlich auch sonst nicht so schlecht. Wenn man denkt, wie Johannes in der Wüste gelebt hat, da geht es ihm jetzt wahrscheinlich gar nicht so schlecht. Aber das ist natürlich kein Vergleich zum Leben im Palast. Der kleine Herodes Antipas will ja groß sein. Und dazu gehört es, sich beliebt zu machen. Er will ja noch mehr werden. Und was macht beliebt? Freibier zum Beispiel, ne? Also schmeißt er eine Geburtstagsparty, lädt alle ein, die er beeindrucken will, alle, deren Unterstützung er braucht. Wein, Weib und Gesang. Die Party rauscht. Aber wohin das führt, sehen wir hier auch drastisch. Da denke ich an mein Töchterchen. Sie war kurz davor, sich taufen zu lassen, so mit 14 oder 15. Und dann macht sie einen Rückzieher mit dem Argument, aber ich will ja auch noch Partys feiern. Ne? Und wenn ich mich taufen lasse, darf ich das ja nicht mehr. Ich habe ihr dann versucht zu erklären, dass man auch als Christ Partys feiern darf. Aber dass vielleicht trotzdem nicht alles gut ist, was auf Partys passiert. Und dass ich auch dagegen bin, wenn sie sich nicht taufen lässt auf manches. Und dass man als Christ ja auch eigentlich einen Schutz hat, habe ich gesagt. Der Heilige Geist warnt einen ja auch. Also so habe ich das als junger Mann jedenfalls erlebt. Und dann auch mal die ein oder andere Party wirklich verlassen, weil ich immer das Gefühl hatte, das kippt jetzt hier in eine Richtung, die mir nicht gefällt. Dann habe ich mich halt verabschiedet und wurde das nächste Mal trotzdem wieder eingeladen. Das geht. Aber meine Tochter hatte, wie so viele, ja den Eindruck, für Christen ist alles verboten, was Spaß macht. Ist natürlich falsch. Aber ja, man kann als Christ nicht alles mitmachen, was anderen vielleicht Spaß macht, was aber einfach nicht gut ist und wofür man sich hinterher schämt und was man vielleicht nicht wieder in Ordnung bringen kann. Und das sehen wir hier auf der Party von Herodes, die läuft ja ziemlich aus dem Ruder. Zu viel Wein. Und dann etwas, was es so eigentlich schon gar nicht geben dürfte. Die Tochter des Königs kommt in den Saal und führt sich auf wie eine Prostituierte. Das ist ja mit Sicherheit kein Volkstanz, was sie da vollführt. Das ist ein erotischer Tanz. Die Männer kriegen solche Augen. Das allein ist ja schon skandalös. Aber der König, wahrscheinlich auch schon mehr als 2 Promille, der kriegt das gar nicht mehr so richtig mit, ne? Der grinst nur blöd wahrscheinlich. Verspricht dann etwas, was er gar nicht halten kann. Ist ja wie im Märchen, ne? Mein halbes Königreich, das geht ja gar nicht. Aber er hat's gesagt und dann muss er irgendwas geben. Er muss etwas geben, was er gar nicht will. Tja, das ist mehr als dumm gelaufen. Den Kopf von Johannes, den er doch eigentlich respektiert. Aber auch hier gilt ein Aspekt, den ich mal sagen möchte. Liebe Schwestern und Brüder, ist Politik halt ein schmutziges Geschäft und für Christen auch ein Tabu? Ich denke nicht so. Aber es kommt eben immer darauf an, was man macht mit seiner Macht. Und da denkst du jetzt vielleicht, was betrifft mich das? Ich habe ja gar keine Macht. Ne? Bin kein Politiker und kein Fürst schon gar nicht. Ich bin ja nicht mächtig, denkst du vielleicht. Aber ist das so? Wir alle haben Macht, liebe Schwestern und Brüder. Eltern haben Macht über ihre Kinder. Später Kinder über ihre Eltern. Im Beruf hast du etwas zu sagen. In der Nachbarschaft hört man auf dich. Das ist alles Macht. Du kannst was bewirken. Du kannst andere Menschen dazu bringen, etwas zu tun. Du kannst was damit machen. Fragt sich eben nur, ob Gutes oder Schlechtes. Bist du deiner Verantwortung vor Gott bewusst und hilfst du Menschen zum Leben, egal wie unbedeutend dir das erscheinen mag? Oder machst du anderen Leuten das Leben schwer mit der Macht, die du über sie hast? Ja, typischer Fall im Beruf. Dein Chef macht dich gerade zur Schnecke, du hast so einen Hals, dann begegnet dir der, dem du was sagen kannst, ne? Und der kriegt es dann ab. Womöglich habt ihr das alles schon mal so erlebt. Was machst du mit deiner Macht, die du hast? Und ja, das will ich auch sagen, es gibt auch Aufgaben, denke ich, die sollten Christen besser nicht übernehmen, in der Wirtschaft nicht, in der Politik nicht. Manchmal muss man vom Glauben her auch Nein sagen. Es gibt Posten, auf die sollten wir als Christen besser verzichten. Aber so viele sind das nicht, denke ich. Also wir lernen aus dieser Geschichte, nicht alles, was Spaß macht, ist verboten. Aber alles, was wir tun, sollen wir in Verantwortung vor Gott tun. Das Gegenbeispiel ist hier nicht so sehr Herodes Antipas, der ist ja eher so unentschieden. Es ist eher seine Frau, die da ganz anders ist. Die Herodias weiß, was sie will, und das setzt sie durch, sehr geschickt. Herodias, die im Hintergrund die Fäden zieht und kriegt, was sie will. Also nicht das fröhliche Feiern ist die Sünde, aber das, wozu das führen kann, dass man da nicht aufgepasst hat. Den Johannes auf diese Weise umbringen zu lassen, das ist die Sünde. Und wie es am Anfang dieses Abschnitts heißt, das, was Herodes da getan hat, lässt ihm keine Ruhe. Ne? Es verfolgt ihn nach lange danach bis in den Schlaf. Eine tragische Geschichte. Gottes Wort hatte ihn angesprochen, den Herodes Antipas, hatte etwas in ihm angerührt. Hätte er mehr auf Johannes gehört, vielleicht wäre er sogar ein großer König geworden. Vielleicht hätte er sogar das Reich seiner Väter wiederherstellen können, so wie die Makkabäer. Die waren tapfere Kämpfer, aber auch fromme Juden, die Gott mit ihrem ganzen Leben versuchten, die Ehre zu geben. Aber so geschieht Gottes Wille eben auf andere Weise. Gottes Wille geschieht. Johannes, der Vorläufer und Wegbereiter von Jesus, ist das auch in seinem Leiden und Sterben. Da fällt von Johannes Schicksal auch schon ein dunkler Schatten auf den Weg von Jesus. Es ist ja nachher der gleiche Herodes Antipas, der in der Verschwörung gegen Jesus dann Freundschaft schließt mit Pontius Pilatus, dem Statthalter der Römer. Obwohl, wie wir an anderer Stelle lesen, die sich eigentlich gar nicht leiden können, aber da werden sie zu Freunden. Hat er sich vielleicht was von versprochen, der Herodes Antipas, aber das nützt ihm auch nicht viel. Man weiß, dass ungefähr 10 Jahre, nachdem er Jesus hat ans Kreuz schlagen lassen, zusammen mit den Römern, da treibt die Herodias wieder ihr Spiel. Die will Karriere machen, das ist ihr zu einfach, zu wenig da, so ein Viertelfürst. Sie treibt den Antipas dazu, nach Rom zu gehen und beim Kaiser Caligula vorstellig zu werden, dass der ihn, so wie damals der Papa, ne, dass der ihn zum König über das ganze Land macht. Aber da gibt es ja noch den Agrippa. Seinen Neffen, der in Jerusalem und Umgebung herrscht. Der hat seine Leute in Rom, schwärzt den Herodes Antipas an, erhebt schwere Anklagen gegen ihn, hat mehr Erfolg beim Kaiser und der Kaiser schickt den Antipas in die Verbannung nach Südgallien. Das kleine Fürstentum Galiläa und Perea, die beiden lila Flecken, kriegt dann der Agrippa, der wird mächtig und Herodes Antipas stirbt irgendwann in Südgallien. Man weiß nicht wann, man weiß nicht wo, einsam und vergessen. Und Johannes, den Herodias töten ließ und vergessen wollte, den hat man nicht vergessen. Wir kennen seinen Tod. Wir wissen, dass seine Jünger ihn ehrenvoll bestattet haben. Und wir wissen, dass Johannes einen Ehrenplatz haben wird, in der kommenden Welt Gottes im Himmelreich. Zusammen mit allen, die dem Evangelium Vertrauen schenken. Zusammen mit allen, die ihr Leben Jesus anvertrauen. Zusammen mit allen, die darauf vertrauen, dass Gottes Herrschaft nahe ist und die ihr Leben danach ausrichten. Alle, die sich an den Herrscher halten, der Macht hat, nicht nur über ein kleines Stück Land, sondern über die ganze Welt in Zeit und Ewigkeit. Aber gebe Gott uns auch den Mut eines Johannes, dass wir nicht kuschen vor anderen Menschen, auch nicht vor denen, die Macht über uns haben, dass wir Unrecht beim Namen nennen, auch wenn es nicht gefällt. Und trotzdem den Kontakt zu diesen Menschen halten und auch jeden einladen zu Jesus. Manchmal dauert das lange, bis sich da was tut. Manchmal tut sich auch nichts. Trotzdem wollen wir, mit Paulus gesprochen, jeden Menschen bitten, sich versöhnen zu lassen mit Gott. Amen.